um sich selbst etwas Gutes zu tun, tu dir etwas Gutes, hilf anderen, da wir auf diese Weise zusammenhängen. Soweit dieses Bild des Leibes. Es gibt noch einige andere Bilder, aber die erlasse ich euch wegen guter Führung. Eins wäre, die Gemeinde ist eine Säule der Wahrheit. Was passiert, wenn die Gemeinde das tut, was Gott möchte? Eine Menge in der Welt. Die Welt erkennt, dass Christus Gott ist. Die Welt sieht die Liebe untereinander. Die Gemeinde ist eine Säule der Wahrheit. Die Welt sieht die Wahrheit. Die Gemeinde hat Auswirkungen in der Welt. Das könnt ihr detailliert woanders nachlesen. Die Gemeinde ist ein Tempel, Tempel des Heiligen Geistes. Oder die Gemeinde ist eben ein Leib. Die Gemeinde ist die Braut. Die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi. Wird eines Tages heimgeholt. Jesus wird nicht kommen, um einen Haufen Einzeller abzuholen, sondern eine Braut. Ein paar Dinge, die uns sonst noch im Weg stehen, die Gemeinde zu verstehen und Gemeinde zu leben. Das eine ist diese kulturelle Brille, über die wir gerade gesprochen haben, dieses Individualistische. Für das zweite machen wir jetzt mal einen Ausflug in die Kirchengeschichte. Ja, ich dachte mir, ich erzähle einfach auch mal so ein paar kleine Geschichten, damit es nicht so anstrengend ist, hier zuzuhören. Kirchengeschichte, die ersten Jahrhunderte. Allen ging es gut. Die Gemeinde war eine Gemeinschaft der Heiligen. Einziger Störfaktor war der römische Kaiser. Der römische Kaiser hat diesen Menschen verschiedene Vorwürfe gemacht. Beispielsweise Kannibalismus. Die hatten gehört, dass die Christen das Abendmahl feiern. Dass die den Leib Jesu zerteilen und feiern. Außerdem hat man den Christen den Vorwurf gemacht, dass sie Atheisten sind. Tja, weil sie nämlich sich geweigert haben, die römischen Götter anzubeten, den Kaiser nämlich. Also, es gab diese Gemeinschaft der Heiligen, die aber ein Problem hatte, nämlich Druck durch die Regierung. So, wenn wir jetzt hier als Gemeinde Druck durch die Regierung kriegen, was gibt es da für Möglichkeiten? Die eine ist, wir bleiben standhaft und lassen uns foltern. Wer würde das machen? Gut, die zweite Möglichkeit ist, na gut, dann lebe ich meinen Glauben eben zu Hause und gebe auch diese Opfer für den Kaiser und verstecke mich so ein bisschen, bis dieser vom Thron ist und ich wieder frei leben darf. Also, genau das ist damals in der Gemeinde auch passiert. Ein Viertel der Leute hat gesagt, jo, hier, verbrennen. Drei Viertel haben gesagt, war nur ein Scherz, die Sache mit dem Christentum, sind nach Hause gegangen. Was ist dann weiter passiert? Der Kaiser hat genau das gemacht. Der hat ein Viertel verbrannt, ein Viertel umgebracht. Dann war der Kaiser weg und die anderen drei Viertel sind wieder zusammengekommen. Was war das Problem? Ja, ein Viertel fehlte. Und welches Viertel? Genau, die guten, heiligen, die Vorreiter, die Pastoren, genau die Leute, die die Gemeinde geistig vorangebracht haben, die waren weg. Das heißt, aus dieser Gemeinschaft der Heiligen wurde sowas wie eine Schule für Sünder. Die Gemeinde hat dann gesagt, okay, da sind ja auch so ein paar Sünden. Vielleicht Märtyrer. Das Viertel, das uns fehlt, das sind Märtyrer und wir beten zu den Märtyrern und dann können die Sünden vergeben. Und überhaupt, es gibt Sünden, die nicht so schlimm sind, sondern ja, da begannen langsam aber sicher seltsame Dinge in der Kirchengeschichte. Das zweite war, vorher waren die vom Erretter begeistert und dann diese Begeisterung war so explosiv, die hat die gesamte damals bekannte Erde erfüllt. Innerhalb von 200 Jahren hat sich das Reich Gottes, das Christentum, ausgebreitet im Römischen Reich und das Römische Reich umfasste damals die gesamte bekannte Zivilisation. Dann kam das nächste Problem, nämlich Leute von innen raus, die Irrlehren aufgestellt haben. Die gesagt haben, ach, Christus war jetzt gar nicht so der war eigentlich nur ein Mensch und nur zum Zwecke der Kreuzigung kam Gottes Sohn auf ihn. Ja? Und dann hat man sich innerhalb der Gemeinde überlegen müssen, ist das richtig oder ist das falsch? Und man hat angefangen, sich abzugrenzen. Also am Anfang, da war der Mittelpunkt Christus und die Kreuzesbotschaft und alle, die waren außenrum und waren begeistert davon und alles hat sich auf ihn ausgerichtet. Und irgendwann kam da mal einer und hat gesagt, ja, aber ich lebe hier. Und dann hat man gesagt, also das ist aber nicht mehr biblisch. Das ist eine eine Doktrin, mit der können wir nicht leben. Da müssen wir uns abgrenzen, da müssen wir einen Zaun bauen. Und dann kam wieder jemand anders, der eine ähnliche Irrlehre aufgestellt hat. Und da hat man gesagt, nee, also das nicht. Da können wir uns nicht mit eins machen. Und diese Irrlehre ist auch eine Irrlehre, so handeln wir nicht. Und langsam aber sicher ging dieser Schwung der Errettung und der Freude über den Erlöser verloren. Und stattdessen, statt dass man weiterhin auf das Zentrum ausgerichtet gewesen wäre, war man ausgerichtet auf gewisse Gesetze und Regeln und Sachen, die man glaubt und Sachen, die man nicht glaubt. Und es gibt ein Ich bin hier drin und es gibt ein Ich bin hier draußen. Und dann begann die Gemeinde sich so zu distanzieren, vom Erretter begeistert, wurde zu einer Abgrenzung und in dem Zusammenhang änderte sich Lob und Anbetung. Die Gemeinde auf dem Vormarsch war immer eine Gemeinde, die begeistert war von ihrem Erretter und die eine singende und eine sich in Bewegung befindliche, tanzende Gemeinde war. Lob und Anbetung wurde zu einer Schule korrekter Doktrin. Also das ist so ein kleiner Griff in die Kiste der Kirchengeschichte, warum wir die Gemeinde nicht so sehen, wie wir sie sehen sollten. Es gibt Unterlagen zu dieser Predigt, dieses Mal mehrere. Und das eine, da steht drauf Kirchengeschichte, ein Streifzug durch zwei Jahrtausende. Da habe ich mal in der gebotenen Kürze von 16 Seiten zusammengestellt, was alles passiert ist in diesen 2000 Jahren. Weil ich dilettierender Laie bin, habe ich es von einem Theologen gegenlesen lassen. Ich habe keine Kirchengeschichte studiert, aber jemand, der Theologie studiert hat, der kann damit leben. Bis zum Jahr 1140 sehen wir Degeneration nach Degeneration. Es kommen immer wieder Aufbrüche, aber es geht einfach so wie eine Stufe runter. Und ab dem Jahr 1140 kommen immer mal wieder so ein paar Klöpse. Aber im Großen und Ganzen geht's aufwärts. Wer sich dafür interessiert, ich habe davon so ungefähr 15 Exemplare, die habe ich bei Olaf deponiert, der legt sie dann nachher aus. Wie gesagt, es sind nur 15, wenn du dir hauptsächlich Unterlagen mitnimmst, weil du gerne auf der Rückseite schreibst, es gibt noch andere. So, also, Ausflug in die Kirchengeschichte. Wir verstehen Leib Christi nicht aus der kulturellen, also unserer gegenwärtigen Umgebung raus und auch, weil wir die Kirchengeschichte falsch verstehen. Was also ist notwendig? Was macht Gemeinde aus? Der eine oder andere wird sich jetzt sagen, ja, Moment mal, gibt es denn nicht bestimmte Verhaltensformen für einen Gottesdienst? Oder beispielsweise, es muss am Anfang eine Begrüßung kommen und dann Lobpreis und dann eine Predigt, Wort Gottes und dann Gebetszeit und Kaffee. Steht das so in der Bibel? Und ja, das ist unsere Liturgie hier. Wenn ihr ins Wort Gottes reinguckt, das ist ganz erstaunlich. Gott lässt seinem Volk einen riesigen Spielraum. Von der Ausgestaltung des Gottesdienstes und von der Ausgestaltung des gesamten Gemeindelebens, von nach dem Gottesdienst bis vor dem Gottesdienst, da sind ein paar Sachen verboten, einige Sachen werden empfohlen, aber wie wir das machen, das überlässt Gott uns. Also, was dazu gehört, für all die, die jetzt auf Regeln oder auf bestimmte solche Bereiche gewartet haben. Nein, was essentiell ist, das ist diese Liebe untereinander. Gegenseitige Annahme und Anteilnahme, Offenheit, Respekt. Die Gemeinde soll ein sicherer Ort sein. Zum einen, dass du dazu beiträgst und sagst, ich werde loyal und hilfreich sein. Und zum anderen, dass du weißt, ich kann da hingehen und sein, wie ich bin. Und da, wo ich noch Probleme habe, da werde ich Hilfe finden in der Gemeinde. Da, wo ich schwach bin, da, wo ich krank bin, da weiß ich, es sind hilfreiche Kräfte, es sind heilende Kräfte da. Ein wesentlicher Punkt ist Gemeinschaft, damit meine ich nicht, gemeinsam vorm Fernseher zu hängen, sondern Zeit miteinander zu verbringen. Wenn Gemeinde darin besteht, dass wir uns 30 Mal in der Woche zu spirituellen Treffen aufschwingen, dann haben wir trotzdem was falsch gemacht. Das ist, als würdest du als Leib dauernd in die Muckibude gehen, aber niemals raus ins Leben. Esst mal zusammen, geht zusammen schwimmen, spazieren, Austausch. Gott freut sich genauso wie ein Vater über seine Kinder, wenn wir zusammensitzen und miteinander spielen, beispielsweise. Das Herz, die Gemeinde muss uns wichtig sein. Jesus liebt seine Gemeinde und von dieser Liebe und Fürsorge, da dürfen wir uns anstecken lassen. Da gibt es diese Geschichte, wo Jesus in den Tempel geht und im Tempel dann ganz ruhig sich in die Mitte stellt und sagt, ihr Lieben, so ist das aber nicht in Ordnung. Habt ihr die mal gelesen in der Bibel? Da hat einer genickt. Nein. Nein, das ist eben nicht so, sondern Jesus eifert so sehr für seine Gemeinde, und zwar sowohl für den Leib als auch für das Haus, warum erkläre ich gleich, dass er da reingeht und sich nicht mehr beherrschen kann. Der Sohn Gottes, derjenige, von dem das Wort Gottes sagt, er ist Liebe, geht rein und schmeißt alles um, bringt alles durcheinander, macht sich eine Geißel aus Stricken, peitscht die Leute raus. So sehr eifert Jesus für seine Gemeinde, für sein Haus. Warum so für diesen Tempel? Der Tempel war der Ort, an dem die Menschen Gott begegnen konnten. Und sie haben daraus eine Räuberhöhle gemacht, sie haben daraus einen Ort gemacht, an dem gehandelt wurde, an dem Intrigen waren, an dem Leute verdient haben. Und heutzutage ist es ähnlich. Nicht, dass hier gehandelt wird und Intrigen sind, aber der Ort, an dem die Welt, an dem der Mensch draußen Gott begegnen kann, ist nach wie vor seine Gemeinde. Und Jesus liebt die Gemeinde und er eifert für sie. Und er will nach wie vor, dass nichts Unreines hier ist und nichts, was die Menschen hindert, Gott zu begegnen. Der Tempel war der Ort, an dem die Völker Gott begegnen konnten. Und genauso ist es heute die Gemeinde. Was folgt daraus? Die Gemeinde wird zu einem Ort, wo du deine Berufung und Begabung entdecken und ausleben kannst. Wir hören auf, aufeinander eifersüchtig zu sein. Wir hören auf, zu versuchen, so zu sein wie der andere. Ich weiß, ich finde Hilfe. Ich kann da reinkommen, was Gott für mich hat. Aber ich will jetzt nicht mehr unbedingt so sein wie er und Gitarre spielen können und so sein, sondern ich weiß ganz genau, ich bin ein eigenständiges Glied, ein eigenständiges Organ an diesem Leib. Und Gott hat was Bestimmtes für mich. Und die Gemeinde hilft mir, da reinzukommen. Wir helfen uns gegenseitig. Es ist Transparenz da, Annahme. Es ist ein sicherer Ort. Wir vermeiden Fallen. Wo kommt das denn her, dass Leute stolpern? Ja? Ein Prediger, der eine super Erweckung hat und Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Und er ist nicht so in den Leib eingebunden, dass der Leib ihn davor schützt, dass nach einem Jahr alles vorbei ist. Wenn wir diese Transparenz haben, wenn wir diese Annahme haben, wenn wir wissen, ich kann, wenn ich merke, irgendwas ist merkwürdig, dann kann ich zu Geschwistern kommen, zu Freunden kommen. Oder ich kann Menschen bitten, wenn du merkst, bei mir stimmt irgendwas nicht, komm auf mich zu. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich in Gefahr. Wenn ich das habe, dann kann ich diese Fallen vermeiden. Und damit hatten wir angefangen, die Gemeinde hilft uns, unsere Werte, Ziele und Aktivitäten zu erneuern. Gottes Liebe wird freigesetzt. Werke beginnen karitative. Den Rest könnt ihr in den Unterlagen nachlesen. Gemeinde wird attraktiv und beginnt Spaß zu machen. Ist nicht mehr eine seltsame Veranstaltung oder irgendwas, wo wir denken, wir müssten hin, sondern sie beginnt und damit befriedigt sie sogar den Zeitgeist, Spaß zu machen. So, was ich dich bitte ist, lass dich von Gottes Liebe und Eifer für seine Gemeinde entzünden. Und dann ist da natürlich auch noch die Sache mit den Werten, Zielen und Aktivitäten, dass du mal zurückgehst und schaust, wo sind meine Werte, wo sind meine Ziele, was tue ich? Und das hinterfragst. Nicht um religiöse Regeln zu finden, sondern um in das reinzukommen, wofür Gott dich geschaffen hat. Und dann wirst du auch glücklich sein. So, ein Wort zu den Unterlagen. Es hat mir Spaß gemacht, die Unterlagen zuzubereiten. Die Kirchengeschichte hatte ich schon erwähnt. Dann gibt es Unterlagen zu dieser Predigt, die heißen, lebst du schon oder wirst du noch gelebt? Und da gehe ich dann zum Schluss auch auf ein paar Sachen ein, die mir einfach zu viel schienen für heute, nämlich beispielsweise, die Frau schweige in der Gemeinde. Das ist eine Bibelstelle. Oder Frauen gestatte ich nicht, dass sie lehren. Da gibt es einfache Erklärungen für, die ich aber jetzt nicht verrate, sondern guckt in die Unterlagen. Was wir ansonsten hier in diesem Gottesdienst noch anbieten, das ist Gebet. Wenn du ein Problem hast, wenn du krank bist, wenn du schwach bist, wenn du Dinge hast, bei denen du nicht weiterkommst, oder wenn du sagst, ich weiß, es geht mir gut, aber ich möchte, dass es mir besser geht, dann sind liebe Geschwister hier, die gerne im Anschluss an den Gottesdienst mit dir und für dich beten. Und ansonsten eine gesegnete Woche. Amen.